Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Guten Morgen, Carsten.
Guten Morgen nach Düsseldorf.
Ja, wir reden 2 Tage nach dem Debakel sondergleichen, das am Ende ein Ergebnis hatte, das ich jetzt zu Lebzeiten, muss ich wahrscheinlich sagen, noch nicht erlebt habe bei Borussia. Ich weiß, es gab mal 6-4, 4-6, Dortmund und so weiter, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren. Aber in dieser Form ein Tennisergebnis, das aber kein Tennisergebnis war, weil der Gegner 6-0 führte zwischenzeitlich. Damit wäre der Satz ja durch gewesen, Carsten. Das ist wirklich einzigartig, skurril und so weiter. 4-6 verliert Borussia gegen Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, es gibt einiges zu bereden.
So ist es. Ja, damals ein 6-4 bei Borussia Dortmund nach einem 3-1 Halbzeitrückstand, damals Gladbach aber gewonnen als Sieger, den BVB besiegt. Und jetzt, skurril ist, glaube ich, das Wort, was mir da am ehesten einfällt zu dem, was da passiert ist. Also Borussia Mönchengladbach schafft es ja wirklich immer wieder nochmal etwas zu tun, mit dem keiner rechnen kann. Also nach dem 1-1 in Leverkusen, nach 50 Minuten gegen Eintracht Frankfurt 0-6 zurückzuliegen. Also dass man vielleicht gegen Frankfurt nicht gewinnt, dass man vielleicht 1-3, 2-4 irgendwas verliert. Aber dass man 0-6 zurückliegt und fast herangeht an dieses historische 0-6 zur Halbzeit gegen Freiburg, das war überhaupt nicht abzusehen. Zumal ja auch die gleiche Mannschaft. Eugen Polanski, der junge Trainer, hat die Mannschaft nicht verändert, die in Leverkusen begonnen hat, die gleiche Mannschaft auf dem Platz stand. Aber es war ja eine völlig andere Mannschaft, weil niemand hat das getan, was er tun sollte. Niemand hat das getan, was er in Leverkusen getan hat. Niemand hat irgendetwas getan. Und darum war es eine einzige Katastrophe.
Ja, und dann fielen die Tore wie die Blätter vom Baum. Genau, ich fühlte mich auch direkt erinnert an das Freiburg-Spiel damals. Da war ich mit Hanna im Stadion. Das Gute für Borussia damals war, es waren, glaube ich, 5000 Zuschauer da. Es war ja noch Corona, deswegen konnte es nicht so viele live vor Ort sehen. Jetzt mussten es mehr als 50.000 ertragen. Und ja, dementsprechend dann die Stimmung. Ich weiß gar nicht, wann es dann so richtig kippte und eskalierte. Die Tore fielen ja auch so schnell dann irgendwann nacheinander, dass man kaum Zeit hatte zu eskalieren, stimmungsmäßig.
Ja, die Ultras, ganz kurz, die Ultras, die aktive Fanszene, also Sotto Cultura, die Ultras und das Fanprojekt hatten ja tatsächlich mit einer besonderen Choreo vor dem Spiel die Leute nochmal eingeschworen, hatten genau diesen Support über 90 Minuten, hatten gesagt, wir müssen zur Mannschaft stehen, wir müssen jetzt laut sein, es darf nicht passieren, dass vor dem Spiel gepfiffen wird. All diese Dinge nochmal so einen kleinen Regelkatalog, einen Prinzipienkatalog für den Support aufgestellt. An jedem Sitz im Gladbach-Bereich hing so ein Zettel. Das haben die Borussen dann tatsächlich, ich hatte dich da unterbrochen, tatsächlich geschafft, diese ganze Geschichte auch noch ad absurdum zu führen, weil natürlich dann viele Leute schon zur Halbzeit weg waren, weil irgendwann der Support komplett aufgehört hat und, Yannick, die Fans haben sich einfach mal dem Spielfeld weggewandt auf der Tribüne.
Ja, das ist ja so ein bisschen Ultima Ratio der Verzweiflung und der Wut im Prinzip. Ja. Das sind alles Sachen, die ein Verein nicht will und was soll man sagen, also eigentlich hat ja der Verein Borussia sich sozusagen selbst einen Bärendienst erwiesen mit diesem ganzen Auftritt. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn ergibt, jetzt irgendwie so im Detail auf Tore zu sprechen zu kommen und irgendwie was da schiefgelaufen ist, weil ja eigentlich in der Regel immer alles schiefgelaufen ist. Also das Muster zu Beginn und insgesamt war ja schon, dass Standards ein großes Problem waren. Auch jetzt nicht nur Ecke in die Mitte reingenickt und dann ist der Ball drin, sondern einfach auch, ja, weiß ich gar nicht, dann kein Rausrücken auf den Ballführenden, wenn Ecken kurz ausgeführt werden und, nicht nah am Mann. Also das kann man wirklich alles durchexerzieren. Eigentore waren jetzt nicht dabei. Da kann man wenigstens sagen, irgendwie ist Pech, passiert mal, aber ansonsten, ja, war das die gesamte Leistung ein Eigentor. Und man muss ja sagen, man hat es sogar hinbekommen in der ersten Halbzeit, dass es ja nach vorne eigentlich auch ein Desaster war. Gab es einen Torschuss? Ja, wahrscheinlich ein oder zwei, aber nennenswert nicht. Also das war ja auch sagenhaft wenig, was da ging. Irgendwie kontrollierte und vorzeigbare Ballstaffetten habe ich da nicht gesehen. Es war einfach wirklich das Negativ des Spiels in Leverkusen. Und ja, wie du gesagt hast, das hat man so nicht kommen sehen. Und das gilt ja für viele Bereiche bei dieser Mannschaft, in diesem Verein. Ich meine, irgendwie für mich das krasseste Beispiel ist einfach, dass man Fünfter ist Ende März und jetzt einfach den Negativvereinsrekord dran gereiht hat von 12 sieglosen Ligaspielen in Folge. Also wenn das jemand Ende März gesagt hätte, auf dem Peak sozusagen der Seoane-Zeit, ja, das, glaube ich, hätte keiner gedacht.
Zumindest kann man sagen, dass das Ganze konsequent durchgezogen wurde, also negativ. Und das Problem an diesem Spiel war einfach diese unfassbare Passivität der Borussen. Also man muss es ja so sagen, es tut mir dann auch leid für den Eugen Polanski, der da auch völlig überrumpelt war, das hat man gemerkt. Also ne, er ist ja normalerweise ein aktiver Trainer in der Linie, aber er stand da auch und hat wirklich geguckt und du hast gemerkt, dass er überhaupt nicht wusste, was ihm da passierte. Also wenn jetzt noch der Gerardo Seoane da gewesen wäre als Trainer, hätten viele wahrscheinlich gesagt, die Mannschaft hat gegen den Trainer gespielt, aber das wäre ja obskur, zumal sich die Mannschaft ja vorher noch ausgesprochen hat für Eugen Polanski und gesagt hat, mit ihm werden wir das hinbekommen und werden wir das Blatt gewendet bekommen und dann eben so einen Auftritt dahin zu legen und vor allem diese Passivität, dann auch die Spieler, die Verantwortung übernehmen wollen, komplett überdreht in manchen Szenen. Da muss man dann leider auch Rocco Reitz nennen, den Kapitän, der viel versucht hat, aber eben auch komplett über das Maß hinausgegangen ist, viel Engagement gezeigt hat, aber eben überhaupt gar keinen Effekt, sodass eben gar nichts zustande kam. Und ja doch, es kam was zustande, und zwar, dass eben dieses 0-6 kurz nach der Pause, das war ja auch nochmal so ein Hammerschlag, man kommt aus der Pause, es war laut in der Kabine, das haben die Spieler berichtet, das hat Eugen Polanski gesagt, es wurde darüber gesprochen, es wurden Dinge angesprochen, wir wollen nicht untergehen, und dann kriegt man nach wenigen Minuten schon das 6. Gegentor. Also und da war die Stimmung im Borussia-Park, es war wirklich dann totenstill, die Fans, ja, viele Sitze blieben dann auch leer nach der Pause, und da muss man sagen, das kann man den Leuten natürlich nicht verdenken, dass sie dann wirklich früher riefen die Fans immer, wir haben die Schnauze voll, dass sie dann eben nach diesem Motto gegangen sind. Und ja, skurril ist dann eben, was danach passierte, dass, du hast das gesagt, dass dieses Ergebnis von 0-6 auf 4-6 hochging. Wenn man jetzt sagt, dass zumindest irgendetwas aus diesem Spiel mitgenommen werden kann, dann ist es das, auf dem jetzt Eugen Polanski aufbauen kann für das Freiburg-Spiel. Er wird an der Linie da weiter stehen, das hat Roland Wirkus gesagt. Aber im Endeffekt war das eine Botschaft, und da, Yannick, diese Botschaft in Worte zu fassen, das hat keiner der Spieler geschafft, weil auch die Spieler alle komplett überfordert waren von dem, was sie da auf den Platz gebracht haben. Negativer Art.
Ja, das ist auch schon gut, wenn man nicht nur überfordert ist, sondern sich selbst noch überfordert. Ja, Polanski hat ja dann auch beim Stand von 0-3 war es, ne? Der Doppelwechsel. Man muss ja mal gucken, wann jetzt was war. Genau, 0-3 hat es gestanden. Dann gab es einen Doppelwechsel. Dann kam Tabakovic für Chiarodia, der auch, also von vielen neben sich Stehenden nochmal besonders neben sich stand. Neuhaus für Stöger, aber ja, im Grunde, ich kann mich dran erinnern, beim 0-4 gibt es dann eine Szene, Neuhaus geht nicht hoch zum Kopfball, also es war jetzt auch nicht so, dass dann direkt die Neuen geholfen haben, das Blatt zu wenden, die Gegentorflut aufzuhalten. Es gab ja dann eben auch trotz des Doppelwechsels diese drei Gegentore noch. Ja, also wirklich ein rundum Desaster. Ich weiß gar nicht, man fehlen ja immer selbst die Worte im Prinzip, um das in Worte zu fassen. Zieht sich eben auch durch alle Mannschaftsteile, Altersklassen, Erfahrungsstufen und so weiter. Also, und ich meine, das ist ja jetzt eine Mannschaft, die nicht irgendwie im Schnitt 22 Jahre alt war und komplett aus Novizen bestand. Ja, Fabio Caudia irgendwie. Hab noch an ihn geglaubt vor 3 Wochen. Jetzt muss ich sagen, wundert mich das doch sehr, wie wenig Fortschritt es in gut 2 Jahren geben kann. Aber dann eben auch so ein Spieler wie Neuzugang Schuto Machino, der ja noch gar nicht im Rhythmus ist, bei dem noch gar nicht irgendwas zu sehen ist von dem, was er in Kiel gezeigt hat. Ja, Lichtblicke, können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Jetzt wahrscheinlich noch fehl am Platz, aber das war schon wirklich, wirklich bemerkenswert.
Ja, absolut. Also diese 60 Minuten waren wahrscheinlich, wenn man jetzt mal die 125 Jahre währende Geschichte des Vereins mit ins Blickfeld nimmt, somit das Schlechteste, was da passiert ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also, dass sich eine Mannschaft derart blamiert hat, eine Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, ich meine, es saßen einige Vereinslegenden, unter anderem Berti Vogts, auf der Tribüne und haben wirklich, ja, die waren baff, die waren enttäuscht, die waren sauer, die waren, weil einfach natürlich, sie sagen, so kann man nicht auftreten, wenn man für Borussia Mönchengladbach spielt. Man kann Spiele verlieren, man kann vielleicht auch mal hoch verlieren, aber man kann nicht so auf dem Platz rum, ja, man muss ja jetzt aufpassen, dass man sich da nicht im Ton vergreift, so auf dem Platz zugegen sein, dass man eigentlich gar nicht da ist, dass man im Trikot von Borussia Mönchengladbach von Frankfurt derart vorgeführt wird im eigenen Stadion. Es gab irgendwann zu Saisonbeginn auch mal 0-4 gegen Eintracht Frankfurt. Das war auch schon bitter, noch auf dem Bökelberg. Aber da gab es wenigstens Leistung. Jetzt gab es halt gar nichts. Und diese 60 Minuten, wie gesagt, würde ich mit als das Schlechteste, was Borussia Mönchengladbach in der gesamten Vereinsgeschichte eine Mannschaft von Borussia Mönchengladbach gezeigt hat. Und die Frage ist, wie sehr kann man das jetzt noch sezieren oder guckt man tatsächlich auf das, was danach passiert ist? Weil das war ja eigentlich kaum weniger skurril.
Das war sehr skurril, das war sozusagen das, was damals unter André Schubert passiert ist. Vier Tore in gut 20 Minuten unter einem Interimstrainer. Das Problem eben, naja, es waren vorher schon 6 Gegentore gefallen im ersten Heimspiel dieses Trainers. Ich will es nicht komplett rauslassen, aber irgendwie finde ich, also können wir vielleicht am Ende nochmal und können es einfließen lassen. Vielleicht lassen wir es einfließen bei unserem Aufstellungstipp. So, welche Erkenntnisse daraus dafür relevant waren, weil man muss ja sagen, diesen Eindruck hatte ich auch noch nach dem 0-6, ein paar Minuten lang. Eintracht Frankfurt hätte dieses Spiel, wenn sie unbedingt gewollt hätten, wahrscheinlich zweistellig gewinnen können. Und sie sind merklich auf die Bremse getreten. Sie, weiß nicht, haben dann auch ja wirklich selber skurril und schlecht verteidigt am Ende. Ja, die Mannschaft hat diese Tore erzielt. Das ist immer besser, als keine Tore zu erzielen. Das sei schon mal gesagt und festgehalten. Aber es hat ihnen in meinen Augen jetzt geholfen, nochmal in den Spiegel schauen zu können überhaupt diese Woche und vielleicht nicht ganz so am Boden zerstört die Aufarbeitung und den Neubeginn anzugehen. Aber jetzt zu sagen, das, was Roland Wirkus dann meinte, daraus kann etwas entstehen, ja, weiß ich nicht. Da ist jetzt schon viel, viel Asche, aus denen der Phönix dann aufsteigen muss.
Ja gut, also die Saison läuft natürlich weiter, also Borussia Mönchengladbach wird die Mannschaft nicht zurückziehen, auch wenn das in
genau vor dem Hintergrund, Minuten, dass man jetzt ja weiterspielen muss, ist, ne, es glaube genau. Ich ganz, ganz gut, weil sonst wäre es noch schwieriger.
Ja, so, ne, also das ist eben so und am Ende waren es dann 90 Minuten und es bringt ja jetzt auch nichts, also man kann den Verein ja nicht abmelden jetzt. Also von daher muss man natürlich, müssen die Mannschaft vor allem, also Rocco Reitz hat es ja angekündigt, es wird mit Sicherheit intern ein mannschaftsinternes Gespräch auch ohne den Trainer geben, wo man sich mal so richtig den Kopf waschen sollte. Joe Skelly hat ja im Interview gesagt, es waren zu viele Egos auf dem Platz, wir müssen wieder als Team arbeiten. Rocco Reitz hat, wie gesagt, angekündigt, dass die Mannschaft sich da nochmal zusammensetzen wird und das besprechen wird. Da muss man an die Ehre appellieren. Haris Tabakovic, der stand nach dem Spiel da und hat wirklich runtergeschaut, war wirklich regelrecht beschämt über das, was da auf dem Platz passiert ist. Also die Spieler wissen schon, was sie da fabriziert haben, aber sie müssen jetzt halt auch damit umgehen. Sie müssen erstens ganz klare Worte untereinander finden, weil das ist jetzt gerade ein Mannschaftsproblem. Das hat ja nichts mehr mit dem Trainer zu tun. Der Trainer ist ja nicht mehr da, der vielleicht das Problem war. Jetzt ist Eugen Polanski da. Es sei denn, er ist das Problem, aber das wäre natürlich auch eine schwierige Botschaft der Mannschaft, die sich ja vorher für ihn ausgesprochen hat, die auch in Leverkusen gezeigt hat, dass es gehen kann in dieser Konstellation. Wir werden natürlich über die Trainerfrage, die durch dieses Spiel natürlich auch nochmal in ein ganz neues Licht gerückt wird, das muss man ja auch sagen, damit hat die Mannschaft ja dem ganzen Club einen Bärendienst erwiesen am Ende. Also da gibt es einiges mannschaftsintern zu klären und da werden auch, da muss auch wirklich müssen mal, wie man so schön sagt, die Fetzen fliegen. Da muss jetzt wirklich jemand raustreten, vorangehen und mal auf den Tisch hauen. Vielleicht wird es ein Tim Kleindienst unterstützen, aber der schaut natürlich auch nur von außen drauf, von der Tribüne und ist also im Grunde nicht beteiligt an der Geschichte. Das muss jemand sein, der mit auf dem Platz steht. Also da kann es durchaus sein, dass vielleicht daraus jetzt etwas erwächst, dass der ein oder andere Spieler daraus jetzt wirklich auch in der Mannschaft ja Hierarchie ein bisschen mal aufsteigt und vorangeht, Führungsspieler ist, irgendwas ist. Also ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Und am Ende wird es natürlich das Freiburg-Spiel zeigen, was dann passiert ist in dieser Woche. Einmal sportlich-taktisch auf dem Platz, aber auch mannschaftssoziologisch.
Ich würde so weit gehen, dass die Trainerfrage durch dieses Ereignis am Wochenende jetzt nicht für lange, aber für einstweilen im Prinzip einen Tick in den Hintergrund rückt, weil wir ja schon das große Ganze im Prinzip im Auge behalten müssen. Da ist die Trainerfrage ein Element von. Nach solchen Ereignissen fragt man sich immer, an was erinnert das einen, an welche Phase. Das ist ja im Fußball wie in der Musik, irgendwie so richtig was Neues gibt es ja nicht mehr. Das, ne, Zyklen wiederholen sich. Und ich weiß noch, vor so 2 Jahren, erste Sioane-Saison oder als es dann irgendwie, ne, nach den Champions-League-Jahren bergab ging, hat man immer gedacht, ja, was ist jetzt, womit kann man das vergleichen? Dann dachte man so, ist vielleicht so 97, 98. So jetzt irgendwie habe ich am Samstag gedacht, das hat mich erinnert an so Abende wie das 2-8 gegen Leverkusen, damals 1998 in der ersten Abstiegssaison. Da hat man danach 1-7 in Wolfsburg verloren. Das wäre jetzt gut, wenn das diese Analogie damit endet. Aber ja, das war ja damals ein Verein auch, der insgesamt überhaupt kein gutes Bild abgegeben hat. Und das muss man jetzt ja sagen. Es ist ja nicht nur eine Mannschaft, die jetzt Tabellenletzter in der Bundesliga ist, die einzige sieglose Mannschaft ist in dieser Saison. Also es hat nur Heidenheim seltener, nur Heidenheim hat öfter verloren in diesem Jahr, nur Hoffenheim hat mehr Gegentore kassiert. Also trotz dieses zwischenzeitlichen Hochs, das noch inkludiert ist, liegt Borussia sportlich gerade so am Boden und kann vielleicht froh sein, dass die Saison nicht Anfang April begonnen hat, sondern naja, jetzt erst 5 Spiele rum sind. Aber man muss ja rundum alarmiert sein und Carsten, was dann ja sich Bahn gebrochen hat, sagt man das so, sich Bahn gebrochen ist, im Stadion betraf ja nicht die Mannschaft oder den Trainer, sondern es war dann eben so, dass es laute Wirkus-Rausrufe gab. Wie hast du das am Samstag wahrgenommen und wie hast du ihn dann auch danach in der Mixzone und in den Interviews wahrgenommen? Er war ja auch im Fernsehen andauernd eingeblendet, war ein bisschen ironisch, weil er sich ja damals beschwert hatte nach dem Hoffenheim-Spiel, dass niemand gejubelt hat. Jetzt war ihm natürlich bei den Toren am Ende nicht zum Jubeln zumute. Da saß er mit versteinerter Miene. Was war dein Eindruck da auch von der Gemengelage im Stadion am Samstag?
Ja, also ich glaube, zunächst mal waren alle tatsächlich überrumpelt von dem, was da gewesen ist. Wie gesagt, die Fans hatten sich vorher ja aufgestellt, um wirklich den Support zu geben, der Mannschaft, die Mannschaft zu unterstützen, ihr zu helfen gegen Eintracht Frankfurt. Damit war natürlich Essig in der Halbzeit und klar, also ne, Roland Wirkus wurde sein Rauswurf gefordert. Er ist natürlich der jetzt im Fokus steht bei den Fans, in der Kritik der Fans. Das war ja schon so, als auch Gerard Sioane noch da war, der war dann eben der dann gehen musste nach dem Bremen-Spiel und ja, jetzt fokussiert sich doch vieles auf Roland Wirkus, den Manager, und er wirkte natürlich, merkt man, dass das nicht spurlos an ihm vorbeigeht, das ist klar, das würde es an keinem, ich meine, wer hört schon gerne in einem vollen Stadion genau diese Botschaften, und er ist nun mal gebürtiger Mönchengladbacher, wird natürlich auch mit Dingen, egal wo er hingeht, konfrontiert, also da wird mit Sicherheit auch einiges auf den Roland Wirkus einprasseln, und er hat es dann versucht, möglichst nüchtern zu analysieren, hat über die Trainerfrage eben gesprochen, hat gesagt, Eugen Polanski wird gegen Freiburg auch auf der Trainerbank sitzen, wird Trainer bleiben, man wird sich das weiter anschauen als Borussia Mönchengladbach, und die Frage ist halt, was jetzt in den Gremien passiert. Es muss natürlich Gespräche geben, es ist ja ohnehin klar vom Verein angesagt, dass mindestens einer noch in der Managerebene kommen soll, um Roland Wirkus als Sportdirektor zu unterstützen. Die Frage ist wirklich, in welcher Konstellation das stattfinden wird. Und ja, damals 98 war der Club oder 99 war der Club natürlich wirtschaftlich komplett noch hinüber. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Aber es muss jetzt schleunigst Ruhe reingebracht werden. Und dass natürlich da auch Personalentscheidungen möglicherweise eine Rolle spielen, welche Art auch immer, jemanden dazuzunehmen, wäre ja auch schon eine Botschaft, dass sich etwas verändert. Also ich glaube, Veränderung ist wirklich das Ausrufezeichen, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das nach dem Freiburg-Spiel in der Länderspielpause, dass da dann Dinge schon konkret gemacht werden. Ich finde auch, dass die Trainerfrage schnell geklärt werden muss. Die darf jetzt nicht über der ganzen Geschichte hängen, weil es gibt ja das eine, das Sportliche und das Strukturelle im Club. Und das sind im Moment zwei verschiedene Dinge. Borussia muss sportlich bis Sonntag so weit sein, dass sie die ersten Punkte holt, die ersten Sieg holt, dass hier was passiert. Da ist Eugen Polanski jetzt gefragt, ob er darüber hinaus dann Trainer wird. Natürlich, die Fans haben sich für ihn ausgesprochen, die Mannschaft hat sich für ihn ausgesprochen. Da hat der Verein ja im Grunde auch schon wieder das Problem, wenn Eugen Polanski den Job nicht kriegt, was passiert dann? Dann wird natürlich auch Rumoren sein in der Fanszene, weil eben dieser Trainer als junger, selbstgemachter Trainer da steht, für Borussia Mönchengladbach steht. Was passiert, wenn jetzt wirklich die Alternative, was wäre die Alternative? Ein Trainer, der wirklich ein gesetzter, ein erfahrener Trainer, wirklich das genaue Gegenteil, der dann wirklich Ruhe reinbringt, der vielleicht in der Lage ist, schneller Strukturen zu schaffen als ein junger Trainer. Man weiß es nicht. Aber diese Entscheidung wird ja auch schon beeinträchtigt von dem, was passiert ist, von eben dieser Bekundung pro Polanski. Und ich glaube, dass jetzt in dieser Woche mit Sicherheit im Club klare Gespräche stattfinden, wie es weitergeht, wie man Dinge neu aufstellt. Ja, im Grunde genommen müsste man sagen, die Zukunft muss angedacht werden. Aber in welchem Rahmen? Ja,
nicht nur angedacht, ne? Sie muss angegangen werden, wahrscheinlich. Also ich hoffe.
Ich sage ja, diese Woche angegangen. Und dann glaube ich tatsächlich, dass in der Länderspielpause da etwas passieren wird. Aber ich sage auch die Trainerfrage muss dann fix geklärt werden. Es darf, wenn dann das nächste Spiel bei Union Berlin passiert oder ansteht nach dem Freiburg-Spiel in diesen zwei Wochen, danach müssen wirklich Fragen geklärt sein, weil diese Unruhe, die im Verein da ist, dass also wirklich dann auf allen Ebenen da wirklich Unruhe und Ungewissheit da ist, das muss wirklich aufhören.
Genau, und es ist wichtig klarzustellen, diese Unruhe, die wird nicht von außen irgendwie verursacht und weil die Fans ungeduldig oder irgendwas sind. Deswegen fand ich es dann auch von Wirkus als, ich weiß, das ist emotional schwer und so weiter, aber schwierig, so dieses, dass das normal heutzutage sei, dass Schuldige gesucht werden. Das ist jetzt kein Gesellschaftsproblem. Also es ist das Problem von Borussia Mönchengladbach gerade, dass so viel im Argen liegt, dass die Leute ja überall Schuldige suchen und sehen. Er hat recht, alle sitzen da in einem Boot und es ist nicht nur er, den Punkt kann man ihm geben. Aber es ist doch spätestens nach Samstag, nach diesen Ereignissen, nachdem der Verein den Spiegel auch nochmal so vorgehalten bekommen hat, unausweichlich, dass da etwas passiert. Und zwar, dass nicht nur irgendjemand dazugeholt wird, sondern dass man den Umbau dieser Ebene der sportlichen Leitung umfassend angeht. Das ist sicherlich anders. Also ich meine, man stellt den Trainer frei und sagt, sinngemäß ist ein neuer Impuls nötig und der Glaube ist weg. Wo braucht es denn da keinen Impuls und wo ist denn da der Glaube, dass das in der Konstellation auch noch möglich ist, diese Stimmung zu drehen? Man hat ja gesehen, wie fragil es ist. Ich meine, man war Ende März Fünfter und jeder dachte, jetzt funktioniert es und trotzdem bricht danach alles zusammen. Also dieser Kredit ist ja einfach nicht mehr vorhanden und er wird in der Konstellation auch nicht zurückkommen. Ich sehe das anders als auf der Trainerposition, wo das natürlich schnell gemacht werden kann. Dieser Schritt, der muss jetzt auch wohl überlegt sein und sitzen. Wir haben ja gedacht, okay, das kann dann so einen Übergang geben, das kann auch noch sich bis ins Frühjahr hineinziehen. Aber eigentlich braucht es ja wahrscheinlich auch jemanden, der mit einem gewissen Standing, dem nötigen Kredit und neuen Ideen auch eine Wintertransferperiode angeht, die ja womöglich, so wie in vergangenen Jahren schon mal, 2010, 11, 2008, 9, eine sein muss, die den Verein in der Bundesliga hält.
Ja, wie gesagt, also ich bleibe dabei, Trainerfrage muss schnell geklärt werden. Es muss geklärt werden, ist Eugen Polanski der richtige Trainer oder nicht? Da muss sich der Verein jetzt auch klar positionieren und überlegen, wo geht es hin? Und natürlich sollte diese Entscheidung dann, und darum sage ich auch, die Länderspielpause muss eine Zeit der Entscheidungen sein, sollte dann natürlich auch in der Konstellation, in der Verein dann eben unterwegs ist, passieren. Das ist ja klar, weil dann damit ja dann eben die Zukunft eingeläutet wird. Und die Zukunft muss ja sein, dass Borussia Mönchengladbach sportlich möglichst schnell in die Bahnen kommt. Wenn man als Club der Meinung ist, und da ist der gesamte Club gefragt, der Aufsichtsrat, der Präsident, auch die Geschäftsführer, wer auch immer dann am Ende da ist und wer das macht, der muss klar sagen, ja, Eugen Polanski ist unser Mann oder nein, wir vertrauen ihm nicht. Und das bestenfalls nach dem Freiburg-Spiel, weil dann vergeht ja wieder Zeit. Dann kommt Union Berlin, dann kommt der FC Bayern. Das sind sowieso schwere Spiele. Aber im Endeffekt muss man da eine klare Linie finden. Und genauso gut auch in der Frage, wie jetzt die Konstellation da weitergeht. Und da wird es Entscheidungen geben, da wird man auch über die Dinge sprechen müssen. Da wird ein Rainer Bonhoff mit sich nochmal ins Benehmen gehen müssen und sagen, geht das hier alles so weiter? Und vor allen Dingen, wie stelle ich das neu auf? Natürlich muss man an ganz, ganz vielen Stellen gucken. Und das ist ja das Hauptproblem. Es wird nicht so sein, auch wenn da jetzt Roland Wirkus ausgetauscht wird, dass von jetzt auf nun alles besser ist. Es wird ein Schritt sein, ein anderer Schritt in eine andere Richtung, aber da muss trotzdem noch viel mehr passieren, weil der Verein natürlich in der gesamten Entscheidungsfindung sind dann ja viele Leute dann betroffen und man muss ein Umdenken implantieren, das vielleicht dann durch jemanden, der von außen kommt, dann eben angeschoben werden kann, dass eben neue Dinge gedacht werden, dass man neue Wege geht, dann ist wirklich die Frage, ist dann der Trainer, der aus dem eigenen Stall kommt, der richtige oder vielleicht doch einer, der jetzt erstmal stabilisiert, 1-2 Jahre und dann muss man wieder, man ist eben an diesem Punkt gekommen, dass man jetzt ganz unten steht und wir erinnern uns, André Schubert hat eine klasse Zeit gehabt und dann plötzlich funktionierte das auch nicht mehr, danach kam dann ein Dieter Hecking, der erstmal stabilisiert hat, ebenso war es ja, als Lucien Favre kam, Dinge stabilisiert hat. Man muss überlegen, an welcher Stelle man jetzt ist. Diese Entscheidung muss der gesamte Verein treffen, um auch gerade das Sportliche möglichst schnell, weil sonst stehst du als Gladbach ja schon mit dem Rücken zur Wand, wenn du im Oktober bist. Wenn ein Tim Kleindienst wiederkommt und all diese Dinge. Also ich glaube,
ja, stehst du zwei jetzt Wochen. Schon, ne?
Ja, aber jetzt hast du 5 Spiele und das andere werden vielleicht 7, 8 Spiele. Dann ist die Saison ja zum Drittel vorbei. Also ich sage wirklich, die 2 Wochen Länderspielpause nach Freiburg werden ganz, ganz wichtig sein, mit ganz wichtigen Entscheidungen da klar zu kommen. Und die Gladbacher werden jetzt in dieser Woche mit diesen Entscheidungen schon wirklich schwanger gehen müssen und sagen, was wollen wir?
Ja, das ist zu hoffen für den Verein. Und man muss ja auch, also wenn ein Trainer, der einsteigt, die Mannschaft übernimmt nach 3 Spieltagen, in der Lage ist, gegen Leverkusen das hinzubekommen mit der Mannschaft und dann aber dieses Spiel gegen Frankfurt passiert, ich will Eugen Polanski da nicht aus der Pflicht nehmen. Er verantwortet das natürlich so, wie andere auch dann die Hauptverantwortung für Dinge haben. Aber ich stelle mir dann schon die Frage, ob nicht einfach strukturell auch innerhalb dieser Mannschaft dann doch so wenig gewachsen ist, so wenige Prinzipien vorhanden sind, die umgesetzt werden. Also dass dann auch irgendwie keiner in der Lage ist, das zu stoppen während so einer ersten Halbzeit, dass man dann aus der Pause kommt und nochmal das 0-6 bekommt. Also ob das überhaupt ein Verschulden des Trainers sein könnte. Er hat natürlich jetzt, er ist natürlich beschädigt, er hat immerhin diese 4 Tore noch bekommen, weil sonst wäre es wahrscheinlich noch schwieriger geworden. Aber es geht jetzt wirklich, also es geht um viel bis alles und die Trainerposition ist ein Element des Ganzen. Und es muss wirklich dieses Spiel oder auch der Saisonstart und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, fast alles, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, der Impuls sein, um zu hinterfragen, wo geht es überhaupt in die richtige Richtung? Was muss alles passieren? Ich erinnere mich dran, jetzt nach Leverkusen war die Stimmung super und alle waren frohen Mutes, aber trotzdem gab es dieses Rainer Bonhoff-Interview, das dann für, sage ich mal, Negativität gesorgt hat, was die Reaktionen angeht, weil er Gerardo Seoane einen richtig geilen Job bescheinigt hat. Also das ist ja dann auch kommunikativ immer wieder ein Problem und es braucht ja dann auch neben den sportlichen Entscheidungen und so weiter jemanden, der das Ganze jetzt glaubwürdig nach außen verkauft. Und da kann man jetzt die Gründe, warum Roland Wirkus wie beschädigt ist, natürlich auch unterschiedlich diskutieren. Er hat bei vielen Sachen ja auch den Kopf hingehalten, weil er einfach ja den Dreck weggearbeitet hat, diese berühmten Altlasten. Aber man kann ja eben nicht außen vor lassen, dass ihn das zwangsläufig beschädigt hat, auch wenn da eben dann richtige Entscheidungen bei waren. Es fehlt mir in meinen Augen einfach in dieser Konstellation an Glaubwürdigkeit, an dem nötigen Standing, um diesen Neuanfang, der ja nötig zu sein scheint, zu verkaufen auch, das ist ja auch wichtig, das einfach glaubhaft nach außen zu verkaufen. Und deswegen hat man jetzt, also ist zum Glück erst der 5. Spieltag, man hat jetzt noch ein bisschen Zeit, es ist nicht der 23. und irgendwie wirklich alles in Not, aber dieser Herbst, der muss jetzt richtig gut genutzt werden, um die Zukunft von Borussia Mönchengladbach anzugehen und auch nicht mehr so viel nach hinten zu schauen. Das ist jetzt alles vergossene Milch. Jetzt geht es eben darum, was Positives anzupacken.
Richtig, und da gehört, wie gesagt, sportliche Ebene. Ist für mich das, was jetzt das Kurzfristigste ist, was man auf den Zeiger kriegen muss, dass man jetzt die Mannschaft parat macht, gegen Freiburg zu gewinnen. Das muss passieren, möglichst. Natürlich, wir sagen immer, jetzt muss dies passieren, jetzt muss das passieren. Es ist ein Zeitpunkt gekommen für Veränderungen bei Borussia Mönchengladbach. Und wie gesagt, natürlich ist ein Trainer bei einer 0-6 Geschichte nach 50 Minuten immer mit drin, weil auch er trifft ja Entscheidungen. Aber das ist ja das Schlimme daran, dass die Mannschaft es tatsächlich so hingedeichselt hat, dass der Trainer jetzt gleich mit im Boot ist in dieser Negativitätsgeschichte. Der neue Trainer Effekt im Grunde genommen ja auch schon, sagen wir mal, zum ganz großen Teil auch verpufft. Da wird es jetzt auch innerhalb des Vereins Stimmen geben, die genau das eben diskutieren. Muss man auch. Man muss auch wirklich diese Personalie knallhart diskutieren, wie alle anderen Personalien auch. Und ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Ich habe ja dann ab nächsten Montag Urlaub und bin gespannt, wenn ich dann zurückkehre, wie Borussia Mönchengladbach dann aussehen wird. Das ist ja ganz spannend. Werde das aus der Entfernung dann beobachten. Aber ja, du hast vollkommen recht, es muss etwas passieren und es sollte auch möglichst schnell passieren und es muss auf allen Ebenen wirklich passieren. Und gerade der Sport muss auch in der Beziehung Vorreiter jetzt sein, weil da natürlich Ergebnisse eine ganz wichtige Rolle spielen, um erstmal wieder Stabilität reinzubekommen, um diese Mannschaft, die ja sehr, sehr neu zusammengestellt ist, und du hast eben gesagt, die ist nicht so jung, aber es ist halt, viele Leute sind da drin, die unerfahren sind, viele Leute, die noch gar nicht Bundesliga gespielt haben, angefangen bei Kevin Dix, bei Engelhardt, bei Sander, der auch noch relativ neu in der Bundesliga ist. Das ist keine Entschuldigung, aber das gehört zur Wahrheit dazu. Diese Mannschaft muss auch noch wachsen. Aber dass ein solcher Blackout da ist, das darf auch dieser Mannschaft nicht passieren, denn, und das hat Haris Tabakovic gesagt, es geht ja darum, einfach zu laufen, mutig zu sein, Intensität auf den Platz zu bringen. Alles Dinge, die hundertprozentig auch Eugen Polanski vorgegeben hat. Alles nicht umgesetzt. Also das ist wirklich ein weites Feld, das Borussia Mönchengladbach hier zu bestellen hat. Und es ist ja im Grunde, man weiß das ja selber, dieser Blick in den Spiegel, dieses Selbstanalytische ist ja unfassbar schwer. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das angegangen wird. Und wichtig ist einfach, gegen Freiburg muss die Mannschaft parat sein, muss die Mannschaft dem Club helfen, indem sie gewinnt, muss Eugen Polanski dafür sorgen, dass die Mannschaft parat ist. Und ich glaube wirklich, dass in der Zeit danach dann wirklich 2 Wochen die nach vorne gerichtet Entscheidungen nötig machen und auch in der Zeit fallen müssen, um jetzt wirklich nicht mehr viel Zeit zu verlieren.
Ja, also Roland Wirkus hat ja im Doppelpass dann gesagt, man könne sich sicher sein, dass er im Hintergrund auch seine Situation regelt im Sinne des Clubs. Das war ja schon mehr als eine Andeutung, würde ich sagen. Wir haben das ja auch skizziert die letzten Wochen immer, ne? Dass dieser Übergang angedacht ist. Wir haben uns nicht festgelegt, wie der Zeithorizont aussieht. Und ich glaube, auch der Verein hatte sich nicht richtig festgelegt, weil es natürlich dann auch davon abhängt, was mit einem möglichen Nachfolger ist. Wenn das Nils Ole Burg von der SV Elversberg sein sollte, dann muss der natürlich auch seine Dinge regeln bei seinem Verein. Und das ist nichts, was eben so abläuft wie eine Trainerfreistellung. Dann kommt Ioane ins Büro, fährt vom Hof und als nächster kommt Polanski rein, der schon da ist. Und dann ist das erstmal geregelt durch eine Interimslösung, sondern da geht es jetzt ja auch um eine strategisch wichtige Ausrichtung für die Zukunft. Das ist ja nichts, wo man sagt, ein Sportchef, neuer, der probiert jetzt erstmal und dann macht man halt was anderes irgendwie in ein paar Monaten. Und deswegen glaube ich, ist genau richtig skizziert eben mit dieser Länderspielpause, dass das ja auch 2 Wochen sind, in der man die Dinge regeln kann. Und ja, Carsten, im Optimalfall würde ich sagen, ist dann wirklich, wenn du wieder zurück bist aus dem wohlverdienten Urlaub, auch schon was passiert und die Zukunft hat sozusagen begonnen, denn das, was die Gegenwart gezeigt hat am Samstag gegen Frankfurt, so geht es dann einfach nicht weiter.
Ja, also man muss das sagen, dass dieses Spiel, was die Mannschaft da abgeliefert hat, natürlich ein Spiel war, was die ganzen Prozesse da wirklich nochmal in den Schnellzug gesetzt hat. Also, ne, wenn man jetzt so, sagen wir mal, du gewinnst tatsächlich als Borussia Mönchengladbach gegen Frankfurt, das gibt dir natürlich dann auch mehr Ruhe. Möglicherweise kaschiert es auch manche Sachen, das ist dann die Gefahr. Aber ich glaube, da sollten alle Beteiligten im Club doch die Antennen aufhaben und hochhaben und damit umgehen. Aber natürlich dieses Spiel, diese Art und Weise, dieses ja wirklich dieses Peinliche, was Borussia Mönchengladbach, ich meine, das sind Dinge, Stefan Effenberg hat es gesagt im Doppelpass, das darf nicht passieren. Nein, das darf nicht passieren. Berti Vogt sagt, ich war unfassbar enttäuscht von dem, was ich da gesehen habe. Das kann nicht sein. Wir sind Borussia Mönchengladbach. Das ist Borussia Mönchengladbach. Da vor wenigen Monaten oder vor wenigen Wochen, Entschuldigung, Anfang August hat man noch groß gefeiert mit Günter Netzer, mit den ganzen Legenden. Man hat sich eine Statue dahingesetzt und war wirklich der stolze Borussia Mönchengladbach-Verein, der 125 Jahre alt wird, der Fußballgeschichte. Man geht ins Deutsche Fußballmuseum, da ist Borussia Mönchengladbach ganz, ganz viel vertreten, in ganz vielen Dingen, in historischen Dingen, mit den höchsten Siegen, mit 5 Meisterschaften, mit einem Günter Netzer, der eine große Ikone des deutschen Fußballs ist. All diese Dinge stehen ja dahinter. Und dann geht eine Mannschaft auf den Platz und liegt 0-6 gegen Eintracht Frankfurt nach 50 Minuten zurück. In so einer Situation, das ist schon ein Brett. Und dass das natürlich die ganze Situation aber richtig anheizt, also das ist ja logisch. Und ich glaube, dass dieses Überrumpeln, was ich eben sagte, wirklich auch auf allen Ebenen stattgefunden hat. Man hat ja gedacht nach Leverkusen, jetzt kriegen wir erstmal Ruhe rein mit Eugen Polanski. Das ist gut, wir können uns das in Ruhe anschauen, wie funktioniert der Trainer. Haben jetzt die Heimspiele gegen Frankfurt und Freiburg, vielleicht mit 4 Punkten und so weiter. Und ja, eine Niederlage gegen Frankfurt kann passieren, aber es darf nicht so passieren. Es darf nicht mit einer Nichtleistung passieren. Und dadurch wird alles, was den Verein im Moment an Problemen betrifft, nochmal komplett wirklich in den Eilzug gesetzt. Und darum, ja, da ist jetzt einfach die Zeitspanne, finde ich, total reduziert worden.
Man hat ja, soweit ist es ja schon, den Eindruck, dass es besser sogar ist für den Verein, wenn es so dramatisch ausfällt, weil, naja, wir sind uns ja eigentlich auch einig, dass es bei einem 0-1 gegen Bremen den Trainerwechsel nicht gegeben hätte und bei einem einfachen 0-2 gegen Frankfurt jetzt auch nichts beschleunigt worden wäre. Aber soweit ist es ja schon, dass man manchmal denkt, vielleicht ist es gut, wenn dieser Druck einfach durch Ergebnisse und unschöne Ereignisse entsteht, denn, also, das ist ja alles richtig, ne? Ich fand ja auch, die Jubiläumsfeier war dann mal ein richtiges Highlight, aber dieser Club ist ja kein Museum, keine Event-Location und kein irgendwie Sportartikel-Shop, sondern ein Fußballverein, der erfolgreich sein will, und der Erfolg im Sport soll dann das Vehikel für den Rest sein. Jetzt geht es eben darum, auch das 150-Jährige in 25 Jahren sehr angemessen feiern zu können mit dann neuen Legenden. Es gab ja die, sag ich mal, 70er, 80er Generation, aber es waren ja auch diese ganzen Relegations- und Postrelegationshelden jetzt bei der Feier am 1. und 2.8. Und genau, das muss jetzt in den Mittelpunkt rücken, da eine vernünftige Geschichte zu schreiben. Das ist eine akute Gegenwart auch natürlich. Da geht es dann auch um die, sag ich mal, nähere Zukunft, weil ja, man hat sich ja einiges auf die Fahnen geschrieben, was die Fohlenphilosophie angeht, den Mut zur Jugend und so weiter. Da ist viel unterwegs. Das ist sicherlich auch herausfordernd. Also will ich jetzt gar nicht abstreiten, dass ich jetzt auch sagen würde, ja, mach das, das und das, dann läuft das alles. Aber ja, diese Prozesse müssen jetzt in Gang gesetzt werden. Und Carsten, es lässt sich aber nicht vermeiden, dass am Sonntag um 19.30 Uhr das nächste Heimspiel ansteht gegen den SC Freiburg.
Ja, das ist so. Und wenn man dann tatsächlich an den SC Freiburg denkt, dann denkt man natürlich an dieses 0-6 zurück, das 2021 passierte. Damals war Adi Hütter Trainer. Damals kam es auch mehr oder weniger, das lief insgesamt nicht so gut, aber dass das Borussia Mönchengladbach dann 0-6 zur Pause zurückliegt, das ist ja auch ein historisches Ding, das kam dann eben doch schon sehr unvermittelt, und da hatte man ja auch noch eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Ne, da waren wirklich Top-Leute dabei und Mittelfeld mit Zakaria und Kone zum Beispiel, ein Ginter in der Abwehr, vorne Thuram, also das war von daher völlig unvermittelt. Und jetzt kommt eben dieser SC Freiburg, und ich bleibt dabei, das ist vielleicht eins der wichtigsten Spiele der jüngeren Geschichte, wo man wirklich Punkte sammeln muss, weil der Rest ja schon ein bisschen davonzieht. Mannschaften, die man vielleicht auch dann, man muss Gladbach ja im Moment als ganz klar als Abstiegskandidaten definieren, aufgrund der Tabellensituation ist das ganz einfach so und aufgrund dessen, was man gesehen hat, fußballerisch, da sind andere natürlich schon einen Schritt weiter mit einigen Punkten, die dann eben da sind und auch einigen Toren mehr. Und darum muss man jetzt gegen Freiburg gewinnen. Und wie das geht, also Freiburg ist ja jetzt keine Gigantenmannschaft, die jetzt schon so im Flow ist wie in der vergangenen Saison. Und da muss man ansetzen. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wie die Borussen das machen werden. Und Yannick, da werden wir, du hast es schon gesagt, auch rückblickend auf das Frankfurt-Spiel jetzt am besten über die Aufstellung reden.
Das war die perfekte Über- und Einleitung. Und ja, wir haben das schon letztens gesagt, es gibt mal wieder was zu diskutieren in Sachen Aufstellung. Bei allem, was unterwegs ist und was es da an Gegentoren jetzt gegeben hat, Carsten, im Tor glaube ich aber trotzdem nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht, vor allen Dingen, weil Moritz Nikolas da wirklich auch, ich sag's jetzt mal so, etwas bodenständig die ärmste Sau war. Also der zwischendurch hätte der, glaube ich, am liebsten seine ganzen Kollegen auf den Mond geschossen. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Auch trotzdem hat er natürlich 6 Gegentore bekommen, aber ich glaube, da wären auch andere wirklich machtlos gewesen. Und es gibt keinen Grund für einen Torwartwechsel. Das wäre auch das falsche Signal. Das würde ja auch wiederum Unruhe stiften. Da sollte Eugen Polanski jetzt auch wirklich, wirklich mit Fingerspitzen rangehen. Wie baue ich jetzt diese Mannschaft um? Wo setze ich jetzt Akzente, ohne auch wirklich da von vornherein schon in eine Problemsituation als Trainer zu geraten? Vielleicht Spieler sogar, man weiß ja, wie es dann ist. Wenn man nicht spielen darf, ist man auch ganz schnell mal nicht mehr Freund des Trainers. Also das ist auch gerade für ihn jetzt als junger Trainer ja auch nochmal dieses Mannschaftssoziologische jetzt zu managen, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, zu sagen, ja, da kann ich jetzt was verändern in der Anfangsformation. All diese Dinge sind ja jetzt gerade auch auf ihn eingeprasselt. Das ist ja jetzt eine absolute Extremsituation für den Trainer. Und darum den Torwart zu wechseln, das wäre das absolut falscheste Signal. Da sind wir ja eher schon bei der Defensivreihe und der Frage 3 oder 4.
Ich würde.
Oder 5.
Ja, 9 wäre vielleicht auch gut. Aber nee, so viele gibt es da nicht.
Bretterzaun.
Manche Maßnahmen, die drastisch erscheinen dann doch sinnvoll vielleicht. Aber ich würde jetzt zumindest diese Dreier-Vierer-Frage damit beantworten, dass es eine 4 geben sollte. Aus dem relativ einfachen Grund in meinen Augen, dass das nach diesen beiden oder 3 oder wie viel Spielen keinen Sinn ergibt, da auf Fabio Caruddia zu setzen. Ich will nicht sagen, dass er geschützt werden muss, aber er hat einfach sportlich nicht gezeigt, dass er jetzt gerade der ist, auf den man da setzen sollte. Die anderen auch nicht durchgehend, aber ich würde jetzt mal eine Viererkette in den Raum werfen und die beginnt links bei Luca Netz, weil ich finde, also ist jetzt die Frage, ob er sich primär die Chance verdient hat oder Lukas Ulrich mal den Platz auf der Bank für ein Spiel, aber ich würde da auf Netz setzen. Ich würde Kevin Dix bringen, Nico Elvedi und rechts Joe Skelly.
Ich habe sogar auch die Viererkette, also ich finde es auch, glaube ich, es scheint wirklich so zu sein, dass dieses 4-2-3-1-System den Borussen dann doch am Ende besser liegt, wobei ich dieses 3-4-3 mit den 2 Zehnern oder alternativ, das könnte man natürlich auch nochmal diskutieren, es ist ein Heimspiel, in dem ich natürlich Akzente setzen muss als Trainer, die nach vorne gerichtet sind, also auf das Spiel nach vorne gerichtet sind. Man könnte über 2 Spitzen später diskutieren, aber erstmal Viererkette, glaube ich, ist von daher, dieses ganze Konstrukt hat, glaube ich, für die Gladbacher den Vorteil, dass sie mit den Räumen besser klarkommen. Das war ja gegen Frankfurt das Problem. Aufgerückte Außenverteidiger, die leicht überspielt werden, die dann natürlich die Flanken da freigeben, dann müssen die Verteidiger raus, fehlen in der Mitte und dann nützt es ja auch nichts, dass da 3 Leute stehen, zumal wenn einer indisponiert ist, tut mir auch echt leid für Fabio Caruddia, aber er hat ja schon beim 0-4 gegen Bremen da einiges auf dem Kerbholz gehabt und schade für ihn. Ich denke, dass er vielleicht ein bisschen dann auch mental sich wieder aufbauen muss und das auch eine Zeit braucht. Aber ich würde diese Viererkette auch nehmen, würde allerdings komplett anders aufbauen. Ich würde Kevin Dix als Rechtsverteidiger aufstellen, würde Marvin Friedrich in die Mannschaft nehmen, Nico Elvedi neben ihn stellen und Joe Skelly auf die linke Seite ziehen, weil ich einfach sage, dass er für mich im Moment in dieser Außenverteidigergeschichte der stabilste ist und auch der defensiv das meiste gegenzusetzen hat. Das ist ja das Problem bei Luka Netz. Der gefällt mir nach vorne gut. Der macht die Ecke, die dann zum Tabakovic-Tor führt. Der ist immer engagiert nach vorne, aber hintenrum natürlich, weswegen ja Lukas Ulrich dann am Ende auch an ihm vorbeigezogen ist, in einer Viererkette doch immer sehr anfällig, weil er eben auch Räume freigibt durch sein offensiveres Denken. Und da würde ich mal sagen, Joe Skelly hat links auch schon gut gespielt. Und dann hast du auf jeden Fall auch in Dix noch einen mit Friedrich zusammen kopfballstarke Spieler gegen Freiburg, die ja auch in der Beziehung eine ganz gute Quote haben. Und das wäre jetzt meine Idee für die Viererkette.
Keine, die ich verwerfen würde, ja, verstehe die Argumentation. Und ja, Marvin Friedrich ist so ein bisschen eine Blackbox in dieser Saison. Da weiß man so gar nicht, was der jetzt bringen könnte und würde. Aber ja, vielleicht ist das der Moment. Und jetzt würde ich schon mal die Grundordnung weiter definieren in Richtung 4-2-3-1, obwohl ein paar Positionen natürlich ein bisschen krumm besetzt sind, denn keiner weiß, ob Gio Reyna wieder fit ist. Ich würde jetzt aber sagen, selbst wenn er im Kader steht, ist er kein Startelf-Thema, nachdem er tatsächlich jetzt nach zwei Einsätzen schon ausgefallen ist. Das ist dann auch ja eher das, was viele befürchtet hatten, hat er dann leider bestätigt und, sage ich mal, das Vertrauen auch in einen physischen Neustart nicht bestätigt. Ich glaube, ich muss jetzt mal komplett einfach die Namen sagen, weil dann kannst du auf der Basis dann vielleicht deins sagen, weil es ein bisschen Stückwerk ist. Also ich würde auf der Doppel-6 eigentlich ändern, aber ich würde jetzt nicht den Kapitän auf die Bank setzen. Also eigentlich würde ich Sander und Engelhardt bringen, aber sehe irgendwie, dass das schwierig ist wahrscheinlich und sage dann Engelhardt Reitz, die Dreierreihe davor, links Machino, in der Mitte Neuhaus, rechts Kastrop und vorne Haris Tabakovic. Was würdest du sagen?
Gut, ich sehe es genauso. Sehe auch, dass Rocco Reitz da sicherlich der Kandidat wäre, weil Philipp Sander, fand ich, nachdem er reingekommen ist, deutlich besser gespielt hat, als es gegen Bremen getan hat. Von daher, ja, kann ich auch mitdenken, diese Geschichte. Doppel-6 Engelhardt, weil Engelhardt hat mir gut gefallen. Er hat ja am Anfang wirklich, war er in zwei Toren drin, hat sich dann aber stabilisiert, hat dann auch noch einen Treffer dazu beigetragen. Das war gut und das war auch wichtig für ihn persönlich. Hat danach auch wirklich sehr analytisch gesprochen und er gefällt mir ganz gut, das muss ich sagen. Auch wenn er mit dabei war bei diesem 0-6, er war hinten raus dann einer, der mit dafür gesorgt hat, dass es dann eben noch auf 4-6 ging. Von daher hat er sich das auch verdient. Und ja, vorne genauso, also dadurch, ich glaube, dass Gio Reyna noch gar nicht im Kader sein wird, dass der wahrscheinlich auch die Länderspielpause braucht, um wieder zu genesen. Und von daher würde ich auf jeden Fall dann auch auf Neuhaus in der Zentrale als Zehner setzen. Rocco Reitz natürlich in der Mannschaft drin lassen. Man kann nicht den Kapitän kippen und ich glaube auch nicht, dass das eine gute Botschaft in die Mannschaft rein wäre, zumal ja Rocco Reitz auch einer ist, der immer für, mit Haris Tabakovic die meisten Torschüsse in dieser Saison abgegeben. Zwar noch nicht getroffen, aber er ist einer, der immer auch Dinge bewegen will und ich finde, man muss ihm einfach die Möglichkeit geben, in diese Rolle reinzuwachsen. Er ist da ja auch nicht zu beneiden. Eigentlich ist Tim Kleindienst Kapitän, der fehlt aber und Rocco Reitz muss jetzt in so einer Situation die Mannschaft führen. Er ist auch noch ein junger Kerl, also von daher drin lassen und machen lassen und ich glaube, er wird sich da auch reinfinden dafür. Das hat er auch in seiner bisherigen Karriere auch schon gezeigt. Ja, vorne Machino bin ich dabei, linke Seite auf jeden Fall und auch Haris Tabakovic. Ich meine, er ist ja, wenn man das jetzt so sagen will, fast einer der Gewinner der letzten beiden Spiele mit seinen beiden Toren. Hat genauso viele Tore wie Tim Kleindienst vergangene Saison nach 4 Spielen auf dem Konto und macht einfach das, was er tun soll. Er schießt Tore. So, dafür ist er geholt, er macht das. Da kann man dann nur sagen, Haken dran, ist in Ordnung. Ja, und da bin ich auf der rechten Seite, bin ich jetzt so oft, muss ich gestehen, auf den Jens Kastrop so nicht gekommen. Gute Idee. Ich hoffe halt so ein bisschen, dass vielleicht Franck Honorat, der kehrt zurück. Er hat lange nicht gespielt, ich weiß, aber. Ja,
aber klang doch eher so, als wenn es schwierig wird, oder?
Ja, wir haben ihn kurz gesehen, Hanna Gobrecht und ich, als wir bei der PK waren. Da hat er schon so angedeutet, dass er gegen Freiburg eigentlich wieder bereit sein will.
Ja, gut, aber, dass er will. Ich hoffe, dass er es will. Ja. Aber.
Also, wenn er da ist und wenn er wirklich fit ist, würde ich ihn ganz gerne sehen. Einfach auch als Flankengeber für Tabakovic, weil das ist ja klar. Wenn ich Tabakovic aufstelle, dann sage ich dem Gegner, so Freunde, wir werden ganz viel bei euch im Strafraum zugegen sein, weil oft gesagt, wenn Tabakovic im Strafraum Bälle bekommt, dann macht er auch Tore. So muss man aber dann eben auch Bälle im Strafraum abliefern. Honorar deswegen, aber die Wahrscheinlichkeit, und da bin ich voll bei dir, zumal Kastrop auch für mich zu denen zählt, da hat ja auch sein erstes Bundesliga-Tor erzielt, jetzt genau wie Engelhardt, der hat sein erstes Bundesliga-Tor erzielt und deswegen auch da auf der Seite. Er ist halt auch einer, der viel bewegt und das gefällt mir an ihm. Er ist einer, der den Gegner vor Aufgaben stellt, der den Gegner für den Gegner schwer einzuschätzen ist. Natürlich auch immer noch mit dem, dass er eben nicht so erfahren ist, dass er dadurch auch Fehler macht. Aber ich glaube, in dieser Konstellation fällt das noch weniger ins Gewicht als auf der Zehnerposition, wo ja dann hinter ihm unheimlich viele freie Räume auch sind, gerade auf den Flügeln. Und also wenn Honorar noch nicht so weit ist, dass er Startelf spielen kann, Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich auch nicht besonders hoch, würde ich tatsächlich mit dieser Viererkonstellation vorne mitgehen. Und Florian Neuhaus, tut mir leid, Kevin Stöger, aber das war wieder ein schwieriger Auftritt. Er hat ja im Elf-Freunde-Interview eigentlich genau beschrieben, was er tun muss, um effektiver zu sein, und hat genau das nicht getan. Und darum Florian Neuhaus auf jeden Fall jetzt die Option zu starten.
Ja, dann sage ich auch, okay. Er hat irgendwie ja immer noch viele Vorschusslorbeeren und ich glaube, er sieht sich ja nun auch in der Lage, diese Rolle auszufüllen. Dann soll er mal zeigen. So, ganz einfach eigentlich. Und Schuto Machino
übrigens auch.
Ja, der wäre für mich eigentlich ein Bankkandidat nach seinen gezeigten Leistungen, weil man sagen würde, der ist noch gar nicht angekommen. Und aber ja, das ist dann die personelle Situation, dass es da auch nicht wirklich die Alternativen gibt. Also da sehe ich jetzt nicht die Lösung mit irgendwie Luca Netz da oder was weiß ich, was man noch alles machen kann. Well Moya könnte ja zum ersten Mal im Kader sein, aber das ist natürlich auch kein Startelf-Thema. Das ist dann vielleicht hinten raus die Möglichkeit. Und ich meine, in der Theorie gibt es eben Charles Hermann noch, aber der wurde jetzt nicht eingewechselt gegen Frankfurt. Also ist das so ein bisschen auch die pragmatische Lösung da vorne.
Ja, wobei bei Charles Hermann, den hatte ich auch so ein bisschen auf der Liste, hat er erst überlegt, wobei bei Machino bin ich halt auch da zu sagen, der muss halt irgendwie reinkommen, den muss man ja jetzt wirklich zu seinem Glück zwingen, der muss halt spielen. Und dann hat man natürlich bei ihm, er ist ja mit der Königstransfer eigentlich dieses Sommers, dass er dann auch vielleicht anfängt, seine Dinge zu machen und dass er das kann, hat er ja in Kiel dann auch gezeigt. Also von daher glaube ich, ihn einfach zu bringen und ihm damit auf die Sprünge zu helfen, ist ein ganz guter Weg. Rechts, wenn man dann sagt, okay, ich brauche eben Flanken, dann wäre natürlich Charles Hermann eine Alternative. Er hat es ja nun hat natürlich ein paar Ballverluste in Leverkusen gehabt, aber er ist halt auch einer, der Frische reinbringt. Wobei, ne, dadurch, dass eben der Jens Kastrop sich da hervorgetan hat, dass man ihm sicherlich auch erstmal den Vorzug gibt. Aber ich hatte tatsächlich Charles Hermann auch, falls Honorar nicht kann, auf der Rechnung. Und ich weiß nicht, ob Polanski vielleicht, klar, in so einem wichtigen Spiel, so einen jungen Kerl, andererseits unberechenbar, auch für den Gegner unberechenbar, gerade für den Gegner, kann auch eine Option sein. Aber wahrscheinlich ist das, was wir jetzt uns zurechtgelegt haben mit diesen Vieren da vorne, das passt schon.
Ja, und wir haben jetzt zum Beispiel nicht über Grant Leon Ranos gesprochen, der auch sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat. Ja Mensch, es geht auch mal andersrum. Auch die Borussen können erste Bundesliga-Tor schießen, aber Eintracht Frankfurt ist da auch ja relativ anfällig für. Trotzdem, ich will jetzt nicht sagen, das war once in a lifetime, aber dass er den da in der 99. Minute noch ins Tor befördert, den Ball, daraus würde ich jetzt nicht ableiten, dass er ein Startelf-Kandidat ist. Machino, das ist wie bei Neuhaus, dann soll er jetzt halt mal zeigen. Ich sehe das aber auch, sage ich mal, strukturell als möglicherweise passend an, wenn dann links eben einer hinten spielt, Netz, Ulrich, der mit nach vorne geht, der flankt, das ja die Rolle links vorne in dem 4-2-3-1 ja auch wie bei Robin Hack etwas eingerückt ist, ins Zentrum orientiert, dass es dann auch mal ein bisschen pendelt und könnt ihr euch jetzt die Grundordnung ausmalen, dass dann ja der Linksverteidiger auch eigentlich mal ein Linksaußen ist und dass der nominelle Linksaußen mit ins Sturmzentrum geht. Also da gibt es schon Optionen und ich würde sagen, das, was wir jetzt so gegossen haben hier, ist auch die wahrscheinlichste Lösung für das Spiel am Sonntag gegen Freiburg.
Zumindest eine, mit der man sagen kann, dass diese Mannschaft in der Lage sein sollte, mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Mut und auch mit der richtigen Intensität, um all die Dinge nochmal aufzuzählen, die Rocco Reitz als fehlend eingestuft hat gegen Frankfurt und auch Haris Tabakovic. Mit all diesen Dingen sollte diese Mannschaft auch in der Lage sein, ein SC Freiburg im eigenen Stadion vor 50.000 Zuschauern zu besiegen. Punkt.
Punkt. Jetzt Fragezeichen. Tut sie das?
Ja, also ja, tut sie das. Ganz ehrlich, gegen Frankfurt waren wir, glaube ich, auch positiv, ne?
Ja, so ein bisschen doch, aus doch. Prinzip irgendwie, weil wir genau, dachten, aus, aber jetzt bin ich schon wieder aus Prinzip negativ.
Ja, ja, richtig. Also ich will jetzt, sagen wir mal so, ich würde es dem Eugen Polanski ganz einfach gönnen, egal was dann danach für Entscheidungen gefällt werden, aber dass er hier seinen ersten Sieg als Trainer von Borussia Mönchengladbach schafft. Darum sage ich jetzt mal, das Spiel geht 3-1 für Borussia Mönchengladbach aus, weil Tore kann Gladbach ja schießen, sogar 4 im Heimspiel, dummerweise reicht es nicht zum Sieg.
Ja, das ist ja auch so ein Ding, dass man, also es passt so in mein Irgendwas ist immer, was sich da fortsetzt, jetzt kriegt man in 2 Spielen ein Gegentor, einmal gar keins, holt aber 2 Pünktchen halt nur, weil man dann vorne nicht trifft. Und dann gibt es aber ein 0-4 und ein 4-6 nach 0-6 Rückstand. Also das ist ja, das weiß ich gar nicht. Wir schauen immer hier auf irgendwelche Opta-Vorhersagen und was die KI sagt und so. So Fälle sind da vielleicht auch bei, wenn der Computer irgendwas simuliert. Aber das wäre jetzt keine Ergebnisreihenfolge, auf die wir gekommen wären. Und deswegen würde ich da jetzt eben so was Konservatives halbwegs reinschieben und das ist dann irgendwie so ein, ja, obwohl, dann passt ja doch wieder rein. Ich würde einfach sagen, es geht 0-0 aus, weil das wäre jetzt irgendwie typisch, nach einem 4-6 0-0 spielen.
Wäre ein bisschen langweilig, aber gut, es gibt auch interessante 0-0, also von daher, ja, also wir was Schöne dann an Borussia Mönchengladbach, was die KI angeht, ist ja, dass Borussia Mönchengladbach sich offenbar selbst der KI entzieht. Also Gladbach ist einfach gelebtes Leben und zwar völlig unberechenbar. Man könnte auch sagen, ich zitiere jetzt das Buch vom früheren Manager Helmut Grashoff, eine launische Diva. Aber eine Diva, die mal ganz schnell wieder den Kopf nach oben nehmen muss. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste im Freiburg-Spiel. Nur dummerweise hat man sich jetzt eben in die Position gebracht, dass das alleine nicht reicht. Also da Kopf hoch, punkten und fertig. Dabei bleibe ich. Und ja. Da muss man dann Tore schießen, ne?
Genau, wir haben jetzt quasi rund um deinen Urlaub alle weiteren Sachen geplant. Und aber das ist ja, also nicht dein Urlaub ist die Zäsur, aber wir sind dann gespannt, was wie danach die Welt bei Borussia aussehen wird. Wir sind uns relativ einig, dass sie diese Woche personell noch nicht anders aussehen wird, weil ja, das einfach auch wahrscheinlich nicht so schnell geht, Dinge zu regeln. Kann man ja auch so oder so sehen, ob das überhaupt dann diese Woche sein muss. Aber ja, ich, wie gesagt, es erscheint unausweichlich und du hast diese Periode skizziert in der Länderspielpause, dass dann was passieren könnte. Und dann bin ich sehr gespannt, ja genau, in welcher Verfassung nicht wir quasi uns widersprechen in einer der nächsten Folgen, sondern über welche Verfassung von Borussia wir reden. Und ja, sag ich mal, schönen Urlaub, ne?
Jo, danke. Ich werde zumindest auch Fußball gucken. Und zwar Portugal gegen Irland steht auf dem Plan.
Ja, ich würde sagen, Irland mit Doppel-R hat man auch am Samstag gesehen.
Das ist leider so. Und wir hoffen mal, dass wir, also das Spiel am Sonntag werde ich dann natürlich noch hier vor Ort verfolgen. Das hoffe ich zumindest mal für Borussia Mönchengladbach. Und für euch, dass es so wird, dass man sich das angucken kann.
Ja, also ich meine, gucken konnte man auch am Samstag. Es war halt
also für den neutralen Beobachter war es ein cooles Spiel mit 10 Toren und waren ja auch schöne Tore dabei. Und eine Mannschaft, die einen gewinnen halt 6-0 die ersten 50 Minuten, die anderen 20 Minuten gewinnt die andere 4-1. Also jetzt mal rein unterhaltungstechnisch, da hast du recht, war das also wirklich schon ein Action-Feuerwerk. Du würdest dich ja jetzt eher über einen französischen Kulturfilm mit 0-0 freuen, aber ich wünsche euch die Mitte daraus. Und das wäre dann eben dieses 3-1, was ich glaube ich eben angesagt habe.
Ja, und seine Mitte zu finden ist vielleicht auch eine ganz gute Idee für die nächste Zeit bei Borussia. Ja, Carsten, und bevor du in den Urlaub entschwindest, gibt es dann ja noch einen, sag ich mal, literarischen Termin bei dir. Du hast ja etwas verfasst, was schon auf dem Markt ist und schon zu haben ist und dann nochmal gesondert vorgestellt wird. Was hat es damit auf sich?
Ja, tatsächlich gibt es das große Tagebuch von Borussia Mönchengladbach, das ich zusammen mit Ralf Grengel verfasst habe. Ein Ritt durch 125 Jahre Vereinsgeschichte in kleinen Anekdoten von maximal 300 Zeichen. Ja, ich wundere mich über mich selbst, dass ich das hinbekommen habe teilweise. Und mit vielen schönen Bildern aus alten Archiven. Und man kann über QR-Codes in dem Buch auch Videos abrufen. Und das ist ab dem 6. Oktober kommt das eben auf den Markt, ganz offiziell. Jetzt kann man schon vorbestellen. Wird eine Signierstunde geben am Samstag um 14 Uhr in der Buchhandlung Degenhardt in Mönchengladbach. Wir machen eine kleine Vernissage im kleinen Kreis. Also ja, kommt auf den Markt. Und ich glaube, die Menschen, die es bisher gesehen haben, fanden es ganz gut. Klar, ich bin jetzt total objektiv und empfehle es einfach mal. Und denke, Yannick, als kleines Nachschlagewerk kann man sowas immer gebrauchen.
Und ich würde sagen, ein großer Vorteil des Buches ist auch, der Saisonstart ist nicht mehr drin, oder?
Nein, es endet tatsächlich mit der Jubiläumsfeier von Borussia Mönchengladbach vom 1.8.1900 bis zum 1.8.2025 nachzulesen. Also gut als Bettlektüre für den Urlaub, für alles Mögliche. Ja, schaut mal rein, würde ich mich freuen und natürlich Ralf Grengel auch. Und ja, bitteschön.
Genau, und das ist jetzt im Prinzip die Überleitung 1.8.2025 der Cut und jetzt gilt es, viele Geschichten zu liefern, aber da haben wir keinen Zweifel, dass die geliefert werden bis zum 150-Jährigen. Und ja, mal schauen, wie dann das große Tagebuch von Borussia Mönchengladbach aussieht. Also schaut mal rein, ob das was für euch ist. Und ja, in dem Sinne verbleiben wir, Carsten, wünschen eine schöne, spannende Woche. Und ja, spannend, spannend, spannend bleibt alles. Und wir sind gespannt, in ja welcher Lage wir dann demnächst über Borussia reden. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.